Ich möchte gleich mit einer Frage einsteigen. Wenn es dann auch angezeigt wird. Bist du ein kluger Mensch? Du musst diese Frage nicht laut beantworten. Du darfst, du musst nicht. Sie ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, diese Frage. Woran misst man das denn überhaupt, ob man ein kluger Mensch ist oder nicht? Klugheit richtet sich ja nicht einfach nur danach aus, ob man einen hohen IQ hat. Auch intelligente Personen können sich durchaus dumm verhalten. Mich hat das erinnert an ein ganz bekanntes Zitat aus dem Film Forrest Gump und ich frage mich, warum dieses Ding hier wieder nicht funktioniert. Joel, du bist gefragt, du darfst mir jeweils weiterdrücken. Forrest Gump wurde von seiner Mutter gelehrt, dumm ist der, der Dummes tut. Und vielleicht hilft euch das bereits, die Frage zu beantworten. Bist du ein kluger Mensch? Es gibt schon ein wenig einen Ansatzpunkt, aber auch hier fehlt letztendlich eine schlüssige Definition. Ja, woran misst sich denn nun dummes Handeln? Wann ist Handeln dumm und wann nicht? Wir finden auch in der Bibel eine Definition. Sie sagt nicht, du bist dumm, wenn du das und das tust. Sie geht von der anderen Seite an diese Thematik heran. Wann ist ein Mensch klug? In Matthäus 7, Vers 24 steht eine Aussage von Jesus. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Viele von uns kennen dieses Gleichnis. Der Mann, der kluge Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Der törichte Mann, der sein Haus auf sandigen Grund baut. Und letztendlich die Früchte seiner Arbeit darin erntet, wenn der Sturm kommt. Jesus sagt, wer auf seine Worte hört und auch danach handelt, der ist ein kluger Mensch. Sein Lebenshaus steht auf stabilem Grund. Töricht hingegen ist es, sein Leben auf Sand aufzubauen. Wenn dann der Sturm kommt, fällt das ganze Lebenshaus in sich zusammen. Und das ist dann, wenn man Jesu Worte hört, aber nicht danach handelt. Somit können wir die Frage aus biblischer Sicht jeder für sich selbst beantworten. Bist du eine kluge Person? Bist du ein kluger Mensch oder nicht? Wir sind vor ein paar Wochen in diese neue Predigtserie eingestiegen zum Thema Jüngerschaft. Wir wollen anschauen, was bedeutet es, Jünger Jesu zu sein? Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus nachzufolgen ist ja zentral für uns als Christen und darum ist es auch ein zentraler Wert in unserem Leitbild. Einer der fünf Punkte, die wir dort definiert haben, ist Jüngerschaft. Wir folgen Jesus nach. Das ist uns wichtig, das ist für unser Christsein wichtig. Aber wie geht es genau? Was ist hier für uns relevant? Und ich habe vor einem Monat, am 6. November, als wir hier eingestiegen sind, die Möglichkeit gegeben, teilzunehmen, euch mitzuteilen via Slido, könnt ihr heute noch ein letztes Mal tun, gibt es Themen im Bereich Jüngerschaft, die ihr gerne behandelt haben möchtet. Wir haben Zeit bis März, Themen rund um Jüngerschaft miteinander anzuschauen, einzutauchen und uns damit auseinanderzusetzen. Wir haben uns damals am 6. November darüber unterhalten, darüber nachgedacht, was es bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Anhand dieses Verses sind wir eingestiegen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wir haben gesehen, wie elementar das ist, dass wir als Jünger Gottes seine Stimme hören. Und wir haben gesehen, dass dieser Vers eine Verheißung ist. Gott spricht zu uns. Wir können seine Stimme hören. Er möchte uns ins Leben hineinreden. Und heute gehen wir einen Schritt weiter. Was ist denn der nächste logische Punkt, der nächste logische Schritt, wenn ein Mensch Gottes Stimme hört? Und wir sehen es in diesem Vers. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das ist die logische Konsequenz. Auf Hören der Stimme Gottes folgt die Nachfolge. Seine Schafe folgen ihm. Petrus drückt es noch etwas kompromissloser oder noch etwas härter aus. In seinem Brief, im zweiten Vers seines ersten Briefes. Eure Erwählung entspricht dem Plan, den Gott, der Vater, schon vor aller Zeit gefasst hat. Dem Plan, euch durch das Wirken seines Geistes zu seinem heiligen Volk zu machen, zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen und durch sein Blut von aller Schuld gereinigt werden. Wir finden viele Aspekte in diesem Text, aber auf das Fettgedruckte möchte ich den Fokus legen heute Morgen. Zu Menschen, die sich Jesus Christus im Gehorsam unterstellen. Das ist der Anspruch, den Gott an seine Nachfolger hat. Das ist der Wunsch Jesu an seine Jünger, dass sie ihm nachfolgen. Er rechnet damit, er hat sie dazu berufen, sich ihm im Gehorsam zu unterstellen. Wenn wir einfach sagen, Jünger folgen Jesus nach, das klingt annehmbar, akzeptabel. Nachfolge, klar, ist herausfordernd, aber es klingt angenehm für mich, für meine Ohren. Wenn ich aber sage, Gottes Ziel ist es, dass seine Jünger sich ihm bedingungslos hingeben, bedingungslosen Gehorsam, das klingt ganz anders in unseren Ohren. Ich weiß nicht, was du für ein Verhältnis zu diesem Begriff Gehorsam hast. Ich habe ein paar Personen aus der Gemeinde gefragt, was Gehorsam, dieser Begriff, in ihnen auslöst. Ein paar Voten waren durchaus negativ besetzt. Es löst unangenehme Gefühle aus. Es ist ein Aufwand, gehorsam zu sein. Es könnte oder es geht gegen den eigenen Willen. Gehorsam wird dort gefordert, meistens, wo man es nicht freiwillig macht. Gehorsam ist etwas Schweres, ein mühsames Gefühl. Eine Person, das war spannend, hat gesagt, für mich ein neutraler Begriff, es braucht halt einfach Gehorsam in gewissen Situationen. Und dann gab es auch zwei Personen, für die war Gehorsam durchaus positiv behaftet. Gehorsam als etwas, was ihnen Sicherheit gibt. Gehorsam, das sie als etwas Behütendes empfinden, als etwas Wertvolles. Und das hat mich sehr gefreut, dass Gehorsam nicht einfach nur negativ besetzt ist, sondern auch positive Assoziationen auslöst. Denn in unserer heutigen Gesellschaft ist Gehorsam für viele Menschen ein Reizwort geworden. Gehorsam ist jetzt nicht ein positiver, erstrebenswerter, moralischer Wert in der heutigen Zeit. Ich denke, ein Stück weit ist es eine Spur der 68er-Bewegung, die wir heute immer noch sehen. Eine Zeit, in der man sich gegen alle möglichen Autoritäten und Unterordnung gegenüber Obrigkeiten aufgelehnt hat. Emanzipation, Befreiung von allem Möglichen war in aller Munde. Das war der Programmpunkt. Und das zeigt sich heute darin, dass Autoritäten wie Polizei, Militär, der Staat ganz allgemein, aber auch Eltern, die Kirche oder Lehrpersonen oder andere Verantwortungsträger viel, viel kritischer hinterfragt werden, als das vor 68er, heute haben wir 2022, sagen wir vor 50 Jahren noch der Fall war. Unterordnung, Gehorsam ist heute nicht im Trend. In Europa, in der westlichen Welt, ist die Selbstbestimmung das Maß aller Dinge. Leitsätze sind heute, ich tue, was ich will. Ich lebe, wie ich will. Recht ist das, was mir Geld bringt. Recht ist das, was mir Spaß macht. Ich lebe mein Leben. Gehorsames Verhalten ist keine erstrebenswerte Tugend. Ich sage nicht, dass das für euch alle der Fall ist, aber es ist so der Mainstream in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns nun mit diesem Thema Gehorsam befassen, dann prallen hier eigentlich zwei Welten aufeinander. Diese weltliche Prägung, diese westliche Prägung, meine ich, die Freiheit über allem propagiert. Überspitzt dargestellt, Unterordnung und Gehorsam ist doof. Und auf der anderen Seite der christliche Glauben, wenn wir in die Bibel schauen, wo wir sehen, dem christlichen Glauben spielt Gehorsam eine große und wichtige Rolle, eine wertvolle, eine positiv besetzte Rolle. Der Mensch soll sich Gott uneingeschränkt unterordnen und ihm gehorsam sein. Ja, es geht noch weiter. Der Gehorsam spielt nachher in allen Verantwortungsbereichen wieder eine Rolle. Chef, Arbeiter, Eltern, Kinder, Leitung, Gemeindeleitung oder Staat und Bürger oder Gemeindeleitung und Kirchgänger. Gehorsam ist durchs Band positiv besetzt und wird gefordert. Und diese beiden Welten harmonieren nicht ohne weiteres miteinander. Das widerspricht sich ein Stück weit. Und darum steht diese zweite Predigtserie unter dem Fokus, ein Jünger folgt Jesus nach. Oder Gehorsam lohnt sich. Das ist meine große Überzeugung, Gehorsam lohnt sich. Ein Jünger folgt Jesus nach. Nun, was bedeutet Gehorsam denn eigentlich? Also, ich vermute, ihr wisst, was Gehorsam bedeutet. Viele von euch sind noch in der Zeit aufgewachsen, wo die Eltern noch Gehorsam eingefordert haben. Ich hoffe, auch die Jüngeren unter euch haben das noch erlebt, Gehorsam lernen zu dürfen. Aber woher kommt es? Gehorsam vom Wort her, vom Hebräischen her, ist spannend. Dort gibt es nur ein Wort für hören und Gehorsam. Das ist dasselbe Wort. Shama, hören, hören auf jemanden, gehorchen. Das ist ein und dasselbe Wort. Im Griechischen und im Deutschen ist hören immer noch in der Wortwurzel zu erkennen. Hypakuo heißt gehorchen, akuo ist hören. Im Deutschen können wir dasselbe Spiel auch machen, hören oder horchen, gehorchen. Also gehorchen hat sehr viel mit hören zu tun. Ich höre auf jemanden, ich höre auf eine Stimme und ich gehorche ihr. Es braucht das Hören, um gehorchen zu können und gehorchen ist die logische Folge des Hörens. Und genauso sagt es ja auch Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Das gehört zusammen. Wir können das nicht trennen. Insbesondere im Jüngersein ist das nicht trennbar. Und wenn wir nun in die Bibel hineingehen, sie durchforschen nach diesem Wort, nach diesem Begriff Gehorsam, dann ist es spannend zu erkennen, welcher Stellenwert dem zukommt. Das ist mir gar nicht so richtig aufgefallen in den letzten Jahren. Erst jetzt, als ich mich für diese Predigt mit dem Thema auseinandergesetzt habe, fällt mir das überall auf. Wie Gott diesen Gehorsam einfordert und wie auf Gehorsam eine Verheißung von Segen liegt und auf Ungehorsam eine Verheißung von negativen Konsequenzen. Durchaus auch als Fluch bezeichnet in der Bibel. Lasst uns drei Beispiele dazu anschauen aus der biblischen Geschichte. Das erste Beispiel, Adam und Eva. Sie aßen von der Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse. Sie waren Gottes Wort nicht gehorsam. Adam gehorchte seiner Frau. Er hörte auf seine Frau, die ihm die Frucht schmackhaft machte. Und am Abend des Tages begegnen sie Gott. Und was tut Gott? Was sagt Gott? Gott sagt, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast. Oder andere übersetzen, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau. Das ist wieder dieses Hebräische. Horchen, hören, gehorchen ist dasselbe Wort. Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast, von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Adam hat gehört, nicht auf Gott, sondern auf seine Frau. Ist kein Beispiel dafür, dass man nicht auf seine Frau hören sollte, liebe Männer. Einfach, dass das erwähnt ist, ich habe euer Schmunzeln schon gesehen. Er gehorchte ihr, das Problem war, sie hat etwas anderes gesagt als Gott. Er war Gott ungehorsam. Die Folge davon war, Adam und sein ganzer Herrschaftsbereich wird verflucht. Gott sagt Adam, der Ackerboden soll verflucht sein und deine Arbeit wird zur Mühsal werden. Adam muss negative Konsequenzen tragen, weil er Gott nicht gehorsam war. Und nicht nur Adam, sondern sein ganzer Verantwortungsbereich. Und die Folgen tragen wir alle bis heute. Er als Erster der Menschheit muss die Konsequenzen tragen und sie hat Auswirkungen auf uns alle, auf seinen ganzen Verantwortungsbereich. Ein zweites Beispiel ist Abraham. Abraham wurde von Gott ins verheißene Land gerufen. Er hat lange Zeit keinen Erben, keinen Nachkommen. Gott hat ihn aber einen Nachkommen verheißen und endlich ist er da. Und was geschieht, als Isaak ein paar Jahre alt ist? Gott spricht zu ihm und sagt ihm, gib mir dein Liebstes, opfere deinen Sohn und zeige mir, dass dein Herz bei deinem Gott ist. Und was tut Adam? Er ist gehorsam. Abraham, ihr wisst, wen ich meine, es steht da vorne. Abraham geht schweren Herzens diesen Weg und ist bereit, seinen Sohn zu opfern. Gott greift im letzten Moment ein und sagt, halte ein, opfere deinen Sohn nicht. Ich weiß jetzt, dass du mir dienst, dass du mir gehorsam bist. Und ich werde dich segnen, weil du gehorsam warst. Und ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Und dann kommt ein ganz spannender Vers. Kapitel 22, 18. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Das ist die Begründung, warum alle Völker der Welt gesegnet werden sollen. Durch den Nachkommen von Abraham. Weil Abraham gehorsam war. Abraham hörte Gottes Stimme. Und er folgte ihr. Er war gehorsam. Er tat, was Gott von ihm erwartet hat. Die Folge war, Gott segnet ihn für seinen Gehorsam. Mit Wohlstand, mit Nachkommenschaft. Und er segnet die ganze Welt. Alle Völker durch einen ganz bestimmten Nachkommen. Es ist das, was wir an Weihnachten feiern werden, dass dieser Nachkomme Jesus Christus, der Sohn Gottes, in diese Welt gekommen ist. Als Erlöser für alle Völker. Abrahams Gehorsam wurde ihm selber zum Segen, er wurde aber der ganzen Welt zum Segen. Sein Gehorsam hatte so viel positive Konsequenzen für Abraham und sein Umfeld. Und ein drittes Beispiel, das Volk Israel einige Jahre später, viele Jahre später, nach einer 40-jährigen Wüstenwanderung stehen sie vor dem Jordan. Sie durchschreiten ihn, sie nehmen Jericho ein und irgendwann in dieser Zeit spricht Gott zu Mose und sagt, dass er diesen Bund bestätigen möchte, den er mit ihnen in der Wüstenzeit geschlossen hat. Gott zeigt seinem Volk dort ganz klar auf, was geschehen wird, wenn sie ihm in Zukunft gehorchen werden. Oder wenn sie ihm nicht gehorchen werden. Das ist uns alles im 5. Mose geschildert. Ich habe euch hier einen Vers aus dem Kapitel 11 oder drei Verse aus Kapitel 11 eingeblendet. Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorcht, oder nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gebotes, und abweicht von den Wegen, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Und nach diesen Versen kommen 21 Kapitel lang Auflistung dieser Gebote, an die Gott sie erinnert. Darum nennt sich dieses Buch auch Deuteronomium, Deutero, zweites Nomium, Gesetz. Das ganze Gesetz wird wiederholt und anschließend an diese Wiederholung zeigt Gott die Konsequenzen im Detail auf. Er beschreibt diesen wunderbaren Segen, welchen das Volk Israel erben wird, wenn sie gehorsam sind. Und er beschreibt diesen schrecklichen Fluch, der sie treffen wird, wenn sie Gott nicht gehorsam sind. Und der weitere Lauf der Geschichte des Volkes Israel zeigt uns, wir können es nachlesen in den Büchern Josua, Richter, Ruth, aber nachher vor allem auch die Königsbücher, Samuel, Königsbücher, Chronika. Genau das geschieht. Dort, wo sich das Volk diesem Gott hingibt, seinem Gott hingibt, erben sie diesen Segen, sie erleben das. Sie erleben aber auch dort, wo sie anderen Göttern nachlaufen, wie diese negativen Punkte eintreffen und es endet in Zerstörung, in Tod und Leid und Deportation. Das ist die Geschichte des Volkes Israel, welches ebenfalls erlebt hat. Gehorsam Gottes Wort gegenüber hat Segen zur Folge. Ungehorsam seinem Wort gegenüber hat negative Konsequenzen. Die Bibel nennt es in diesem Hinblick nennt es Fluch. Letztendlich ist die Bibel voll verschiedener Segensverheißungen. Segensverheißungen darauf, was geschieht, wenn wir auf Gottes Worte hören. Wir haben es zum Beginn zum Beispiel gehört, was Jesus sagt. Der kluge Mann ist jener, der meine Worte hört und danach handelt. Und er bringt dann dieses Gleichnis, er ist wie ein Mensch, der sein Haus auf Fels baut. Und die Stürme des Lebens werden ihm nichts anhaben können. Ganz im Gegensatz dazu, der Mann, der eben sein Haus nicht auf Fels baut, der die Worte Jesu hört und nicht danach handelt. Es wird Konsequenzen haben, wie wir auf Gottes Reden reagieren. Egal, ob das große Dinge sind oder ganz kleine. Wer Gottes Reden achtet und gehorcht, wird dadurch gesegnet und sehr oft auch sein Verantwortungsbereich, sein Herrschaftsbereich. Und wer Gottes Reden ignoriert, wird die negativen Konsequenzen tragen müssen. Da stellt sich dann die Frage, warum fällt es uns Menschen dann oft so schwer, Gott zu gehorchen? Warum ist es so herausfordernd? Und das habe ich bei allen gehört, die ich gefragt habe, auch jene, die es als positiv erleben, Gehorsam. Auch sie sagen, es ist herausfordernd. Ein paar Stimmen, die genannt wurden, warum es herausfordernd ist. Ich will ja, aber das Vollbringen ist eine Herausforderung. Ich muss mich selber überwinden. Da ist immer wieder dieses Unlustgefühl. Ich will manchmal halt etwas anderes, als Gott will. Überforderung, weil ich merke, ich kann das gar nicht aus mir selbst. Es ist herausfordernd, weil ich eine Veränderung herbeiführen muss in meinem Leben, in meinem Verhalten und diese Veränderung dann einüben und einhalten muss, beständig. Es widerspricht mir. Ich muss etwas tun, was meinem naturell widerspricht. Ich muss mich jemandem unterordnen, auch eine spannende Aussage. Wir Menschen ordnen uns oft nicht per se gerne unter. Vor allem nicht dann, wenn wir Dinge tun müssen, die uns nicht entsprechen. Und man muss sich immer wieder neu entscheiden, wem man gehorchen will, hat jemand anderes gesagt. Gottes Stimme zu folgen ist definitiv nicht einfach. Ich denke, das kennen wir alle. Oder wir können es irgendwo erahnen. Es kostet uns nicht selten etwas, dass wir etwas aufgeben müssen. Nicht gleich so wie bei Abraham, aber es kann uns etwas kosten. Weil Jesus will uns weiterbringen, voranbringen. Und das heißt manchmal alte Zöpfe abzuschneiden. Und auch Abraham ist nicht jauchzend und hüpfend hingezogen, um seinen Sohn zu opfern. Das hat ihn was gekostet. Aber er hat es getan. Weil er Gott vertraut hat. Je mehr ich Gott vertraue, desto mehr werde ich ihm gehorsam sein. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, wie ich gehorsam Gott gegenüber lernen kann. Es braucht dieses Vertrauen, dieses Wissen darum, dass ich Gott vertrauen darf. Dass es gut kommt, wenn ich mich ihm anbefehle. Und wo dieses Vertrauen fehlt, warum sollte ich Gott gehorchen? Darum möchte ich diese Predigt im letzten Teil mit der Frage oder uns mit der Frage auseinandersetzen, wie kann ich dieses Vertrauen auf Gottes Reden stärken? Ein erster Punkt ist dieses Bewusstwerden, Gott macht es gut. Gott meint es gut. Gott will das Beste für seine Nachfolger. Einer der bekanntesten Verse in diesem Zusammenhang ist Römer 8, Vers 28. Paulus schreibt dort: Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Alles, was uns widerfährt, wird uns zum Besten dienen, wenn wir Nachfolger Gottes sind. Das heißt nicht, dass es sich immer gut anfühlt und dass es Luxus, Freude nur positiv ist, aber es wird zum Besten dienen. Das verheißt uns Gott, das verspricht uns Gott. Und einige Verse später sagt Paulus in dieser Bemühung darum aufzuzeigen, dass Gott das Beste für uns will, Folgendes. Im Vers 32. Er, also Gott, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt? Natürlich eine rhetorische Frage. Paulus will aufzeigen, schaut mal, Gott hat sein Liebstes gegeben. Im Gegensatz zu Abraham, den er bewahrt hat davor, Gott selber hat seinen Sohn geopfert, damit wir alles haben können, was wir brauchen, damit wir das Beste haben können, dass er das möglich machen kann. Er hat sein Versprechen in die Tat umgesetzt, dass er das Beste für uns Menschen möchte. Gott verheißt uns, ich mache es gut. Ich habe gute Gedanken über euch. Gott will das Beste für uns. Die Wege, die er uns führt, auch die Leitplanken, die er uns gibt, die sind gut für uns. Selbst dann, wenn sich der Grund für solche Leitplanken unserem Verstand nicht immer erschließt. Wenn wir uns bewusst werden, Gott macht es gut, Gott meint es gut, dann wird es einfacher, Grenzen oder Wege zu akzeptieren, anzunehmen und sagen, okay, ich gehe diesen Weg. Ich verstehe es vielleicht nicht, es fühlt sich auch nicht gut an im ersten Moment, aber ich vertraue darauf, Gott macht es gut. Ein zweiter Punkt, der mir persönlich hilft, ist es, mir diesen Segen vor Augen zu halten. Gottes Wort zu gehorchen lohnt sich. Ich habe meine eigenen Erfahrungen aus den letzten 20 Jahren, wo sich mein Gehorsam Gottes Reden gegenüber gelohnt hat. Und ich kann mich an keine Situation erinnern, wo ich enttäuscht worden wäre. Das hilft mir, das vor Augen zu halten. Und auf der anderen Seite sehe ich Situationen, wo ich Gott nicht gehorcht habe. Und es sind Dinge, die mich zum Teil bis heute nicht belasten, aber mir in Erinnerung geblieben sind, es kam nicht gut. Es hatte negative Konsequenzen. Konsequenzen, die bis heute zum Teil spürbar sind. Es tat mir in der Vorbereitung dieser Predigt so wohl, diese Beispiele in der Bibel zu sehen, diese Verheißungen ganz neu zu lesen und zu verstehen, dieser Zusammenhang, was Gott uns geben möchte, wenn wir ihm gehorsam sind. Mir den Segen vor Augen halten, was Gott mir schenken möchte, dieses Wissen darum, er führt mich gute Wege. Und wenn ich diese Wege nicht gehe, dass ich mir die negativen Konsequenzen dann selbst zuzuschreiben habe. Also möchte ich ihn beim Wort nehmen und sagen, Gott, du meinst es gut mit mir, also gehe ich diesen Weg. Auch wenn er sich noch nicht so gut anfühlt im ersten Moment. Ein dritter Punkt, Vorbilder ermutigen uns. Alle Menschen, die uns gehorsam vorgelebt haben, sind uns eine große Ermutigung. Ich denke da an biblische Personen. Ich denke an diesen Abraham, der ausgezogen ist aus seinem Heimatland. Ich denke an einen David, wie er Gott in den Mittelpunkt gestellt hat. Ich denke an einen Paulus, an einen Petrus, einen Johannes. Zu sehen, wie das Menschen waren, die Gott gehorsam waren oder zumindest sein wollten und dann war da wieder ein Kampf und dann haben sie wieder versagt, wie ich auch. Und zu sehen, sie haben nicht aufgegeben, sondern sie haben sich aufgerafft und gingen wieder voran. Und gesagt, ich will diesem Gott nachfolgen. Das motiviert mich, es ihnen gleich zu tun, mit Gottes Hilfe. Und ich habe Menschen in meinem Umfeld, hier in der Gemeinde, oder aus meiner Zeit als Jugendlicher, wo ich heute noch staune, wie Menschen gehorsam sind. Die mir zeigen, es ist auch heute noch möglich, gehorsam als Christ zu leben. In Dingen, in Entscheidungen, die nicht populär sind. Aber wo sie sagen, Gott sagt das und das will ich leben, das will ich auch heute leben. in dieser Welt und zu sehen, wie sie nach Wegen suchen, Wege gehen und es funktioniert. Und das ermutigt mich, es auch umzusetzen in meinem Leben. Gewisse Dinge vielleicht neu zu überdenken und zu sagen, hier möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich erkenne, dass ich hier gar nicht so ganz richtig auf diesem Weg unterwegs bin, den Gott sich für mich wünscht. Und dann ganz neu zu sagen, okay, Gott, ich folge dir nach. Und ein letzter Punkt, es war eine Reaktion auf die letzte Predigt, auf die erste Predigt. Ich habe die in der FEG Männedorf auch gehalten und da kam am Schluss jemand auf mich zu und hat mir gesagt, bist du dir bewusst, du gehorchst sowieso immer irgendeiner Stimme. Ich habe dort das Beispiel gebracht, dass so viele Stimmen in unserem Leben sind. Das sind Freunde, das sind Eltern, die zu uns reden. Das sind die Medien, da ist der Trend, der zu uns redet. Da ist meine eigene Stimme, natürlich immer irgendwo geprägt von all dem, was ich höre. Dann ist da Gottes Stimme und da kann auch Satans Stimme sein. Und egal, was ich tue, letztendlich tue ich immer irgendetwas davon, was eine dieser Stimmen mir gesagt hat. Ich horche immer auf irgendeine Stimme. Vielleicht meine, vielleicht die meiner Eltern, vielleicht Gottes Stimme. Es schließt sich auch nicht aus, dass Gott durch meine Eltern redet, liebe Jugendlichen. Es schließt sich auch nicht aus, dass Gott durch meine Freunde redet. Aber es geht darum zu prüfen, sich das bewusst zu werden und sich bewusst zu werden, ich gehorche immer einer Stimme. Also lohnt es sich zu fragen, welcher Stimme lohnt es sich denn zu gehorchen? Martin Luther soll mal gesagt haben, der Mensch ist ein Esel. Die Frage ist, wer reitet auf ihm, Gott oder der Teufel? Wer lenkt ihn? Welcher Stimme gehorche ich? Dieser neue Blick, dieses Erkennen hat mir geholfen. Das Bewusstsein stimmt ja, egal was ich tue. Es war eine Stimme, die mich in diese Richtung gelenkt hat. Welche war es? War es die richtige oder eine falsche? Und dann noch, vor all jene Menschen unter uns, die anderen gerne eine Freude machen. Gott hat Freude an unserem Gehorsam. Er freut sich darüber, wenn wir gehorsam sind. Wenn du sagst, das hilft mir, ich mache gerne anderen eine Freude, ah, das freut Gott, wenn ich gehorsam bin, dann probier's mal über diesen Weg. Samuel, der Prophet Samuel, versucht das dem König Saul klarzumachen. Saul war ein Mensch, der Wert legte auf Traditionen, auf religiöse Gepflogenheiten, sein Gesicht bei der Bevölkerung nicht zu verlieren. Und als er den Auftrag hatte, vom Feind alle Tiere zu vernichten, nichts zu behalten, und dann der Prophet Samuel kommt und hört, dass da noch dieses Blöken der Schafe und das Muhen der Kühe ist, fragt er ihn, was da los ist. Und Saul versucht sich herauszureden und sagt, ja, ich habe gedacht, wir könnten das Gott opfern. Er war nicht gehorsam. Und in seinem Ungehorsam will er Gott dienen im Opfern. Und Samuel sagt ihm dann ein ganz wichtiges Prinzip. Meinst du, dass der Herr gefallen habe am Brandopfer und Schlachtopfer, gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer und Aufmerken besser als das Fett von Widdern. Natürlich hat Gott den ganzen Opferkult eingesetzt. Aber es geht ihm nicht um den Opferkult, es geht ihm um den Gehorsam. Und wenn Gott sagt, von diesem Vieh darf keines leben, dann hat Saul zu gehorchen. Und nicht das Gefühl, muss dem Volk gefallen, indem man diese Tiere als Kriegsbeute mitnimmt und Gott ein Opfer bringt damit. Gott ist an dir ganz persönlich, an deinem Herz, an deinem gehorsamen Herz interessiert und nicht daran, dass du irgendwelche religiösen Rituale einhältst und nach außen zeigst, was für ein guter Christ das du bist. Das interessiert Gott nicht. Es interessiert ihn, ob du ein gehorsames, folgsames Herz hast. Das ist sein Wunsch an dich und an mich. Ein Jünger folgt Jesus nach. Biblischer Gehorsam ist die Antwort auf Gottes Reden. Ein gehorsamer Mensch ist in erster Linie ein hörender Mensch, der gelernt hat, auf Gott zu hören, seine Stimme wahrzunehmen. Ein anschauliches Beispiel dafür ist der Prophet Samuel in seinen jungen Jahren. als er im Tempel war und von Eli gelernt wird, auf Gottes Stimme zu hören. Und wisst ihr, wie Samuel reagiert, als Gott zu ihm redet? Ich denke, das wäre die schöne Reaktion von uns allen. Er sagt, rede Herr, dein Knecht hört. Dieser hörende Gehorsam, in diese hörende Haltung zu kommen. Gott, ich höre. Sage mir, was du zu sagen hast. Und dann kommt der zweite Schritt. Entscheidend ist nicht, ob wir das Gehörte bejahen oder auswendig aufsagen können, sondern ob wir es in die Praxis umsetzen, hat mal ein Theologe gesagt. Es ist nicht entscheidend, ob wir es hören oder bejahen oder auswendig aufsagen können, sondern ob wir es in die Praxis umsetzen. Und das scheint auch der König Salomo erkannt zu haben. Gott bietet Salomo an einem Punkt an, ich erfülle dir einen Wunsch. Was hast du für ein Anliegen? Und schaut mal, was Salomo betet. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, das dir gehorcht. Das Hebräische wieder. Gib mir ein Herz, das dir gehorsam ist, damit ich dein Volk richtig führen und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Denn wie könnte ich sonst ein so riesiges Volk gerecht regieren? Salomo bittet darum, gehorsam sein zu können. Er erkennt, wie wichtig das ist, und er erkennt, dass er es aus sich selbst gar nicht kann und bittet Gott um Hilfe dabei. Ich denke, das können wir wie als zweiten Schritt für uns nehmen. Herr, gib mir ein gehorsames Herz. Rede, Herr, dein Knecht hört, und gib mir ein gehorsames Herz. Und dann können wir hoffentlich, so wie der Psalmist, im dritten Schritt das hier sagen. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Ich möchte diese Predigt abschließen mit einem Gebet für uns alle auf diesem Weg des Gehorsams als Nachfolger Gottes. Und anschließend haben wir einfach 1-2 Minuten Zeit der Stille. Vielleicht im Gespräch mit Gott. Und anschließend an diese Stille möchten wir ein Lied hören. Wer es kennt, darf mitsingen. Es ist eines dieser für mich ganz starken Lieder. Es ist in meiner Jogging-Playlist. So ein Entscheidungslied. Jawohl, Herr, ich gebe mich hin. Ich folge dir nach. Es heißt I Will Follow von Chris Tomlin. Es gäbe einen deutschen Text, aber der ist nicht so gut wie der englische. Darum ist es in Englisch. Und ich wünsche mir, dass es ein Entscheidungslied für uns sein darf, wo wir ganz neu sagen, jawohl, Gott, ich folge dir. Dort, wo du hingehst, gehe auch ich hin. Dort, wo du stehen bleibst, bleibe ich auch stehen. Ich folge dir. Und anschließend an dieses Lied werden wir in die Zeugniszeit gehen dürfen, wo jeder, der es auf dem Herz hat, etwas teilen darf mit der Gemeinde. Vielleicht gerade zu diesem Thema Jüngerschaft, vielleicht was ganz anderes, was du mit Gott erlebt hast oder wo du herausgefordert bist aktuell. Ja, Herr Jesus, wir danken dir, dass du gehorsam vorgelebt hast. Du bist vorausgegangen und warst deinem Vater gehorsam, obwohl es dich so viel gekostet hat. Es hat dich herausgefordert. Und es hat so einen Segen für uns gebracht, dass wir heute Kinder Gottes sein dürfen, dass wir Erlöste sein dürfen. Und du erwartest von uns ebenfalls gehorsam, dass wir dir nachfolgen, dass wir dich nicht nur hören, sondern auch Konsequenzen für unser Leben daraus ziehen. Und wir bitten dich, so wie Salomo gebetet hat, schenk uns ein gehorsames Herz. Hilf uns, deine Worte in die Tat umzusetzen. Wir wollen Jünger sein, die dir nachfolgen. Jesus, hilf uns darin. Amen.